Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, wenn wir beten, für was beten wir? Beten wir für die wirklich wichtigen Sachen? Und was sind denn die wirklich wichtigen Sachen? Haben unsere Gebete etwas mit dem wirklichen Leben zu tun? Ein paar Denkanstöße zu diesen Fragen möchte ich in der heutigen Predigt weitergeben. Wir gehen das Thema in drei Schritten an. Erstens für das Wichtigere beten. Zweitens alltagsrelevant beten. Und drittens, was das für unser Gebetsleben könnte bedeuten. Für das Wichtigere beten. Wichtig, wichtiger, am wichtigsten. Vielleicht mögt ihr euch an Sprachunterricht erinnern, an die positive Grundform, an Komparativ und an Superlativ. Das heisst, die Grundform, der Vergleich und die höchste Steigerungsstufe. Ich brauche ganz bewusst die vergleichende Form von wichtig, weil ich möchte Gebetsanliegen nicht in wichtig und unwichtig einteilen. Das würde zu kurz greifen. Es gibt viele wichtige Sachen, für die wir können und auch sollen beten. Aber innerhalb des Wichtigen gibt es auch Wichtigeres und weniger Wichtiges. Die Frage stellt sich natürlich, was ist das Wichtigere und wie erkenne ich es? In dieser Predigtserie zum Gebet, und ich baue das jetzt hier in Reformationssonntag ein, da stehen die überlieferten Gebetsanliegen von Paulus im Vordergrund. Speziell eben seine Ausführungen im Epheserbrief. Der Paulus hat den Brief an die Epheser aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Zudem ist wahrscheinlich, dass der Apostel eine relativ labile Gesundheit hatte und immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Wenn wir aber seine Gebetsanliegen anschauen, dann betet er in keinem Moment um Befreiung oder um Gesundheit. Nein, er wendet sich in seinem Gebet den Anliegen zu, die für ihn wichtiger sind. Und ich würde sagen, sie sind allgemein wichtiger. Er bittet nämlich um das geistliche Wachstum der Menschen, für die er sich verantwortlich fühlt. Und das tönt dann etwa so in Epheser 1, 15 bis 21. Den Text habt ihr nicht abgedruckt. In Epheser 1, 15 bis 21, da schreibt der Paulus: Drum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben, der bei euch ist an Herr Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, drum höre ich nicht auf zu danken für euch. Und ich denke immer an euch in meinem Gebet, dass der Gott von unserem Herr Jesus Christus, der Vater von der Herrlichkeit, euch den Geist von der Weisheit und von der Offenbarung möge geben, damit ihr ihn könnt erkennen. Und er möge euch erleuchtete Augen vom Herz geben, damit ihr wisst und merkt, zu welcher Hoffnung, dass ihr berufen seid, wie reich das die Herrlichkeit von seinem Erbe für die Heiligen ist und wie überschwänglich gross, dass seine Kraft an uns ist, wir, wo wir glauben, weil er durch seine mächtige Kraft an uns gewirkt hat. Schwerpunktsetzung, die wir hier hören, die zieht sich durch seine Briefe. Er legt das Augenmerk in seinen überlieferten Gebet ganz aufs geistliche Geschehen. Er ist darum besorgt, dass die Menschen Jesus besser kennenlernen, dass sie in ihrem Vertrauen zu Jesus gestärkt werden und dass sie verstehen, was das für ihr Leben mit Jesus bedeutet. Und wir können sich natürlich jetzt fragen, ja, sind denn Christen in der ersten Gemeinde geistlicher unterwegs gewesen als wir heute? Wir haben doch ganz andere Sachen, die uns bewegen. Und da ist die Antwort ein klares Nein. Wenn man im Neuen Testament liest und sich auch ein bisschen in der Antike umschaut, wenn man sieht, was so wichtig war den Menschen damals, dann sieht man, dass Familie, Macht, Geld, Sex, Gesundheit und feines Essen damals wie heute den Menschen wichtig sind. Und sie beschäftigen. Und gerade darum hinterfragen wir die Gebetsprioritäten von Paulus, sowohl die damaligen als auch die heutigen Prioritäten der christlichen Gemeinden. Ich beobachte bei anderen Christen und auch bei mir selber, dass das Gebet in unseren Breitengrad, ich rede jetzt von Europa, und die Schweiz ist vielleicht nochmal speziell innerhalb von Europa, dass sich alles vor allem, oder dass sich vor allem um Gesundheit, um Beruf und Karriere, Familie und Finanzen dreht. Sind das berechtigte Anliegen? Um beim Paulus zu bleiben, wäre es berechtigt gewesen, wenn der Paulus um Befreiung und um Gesundheit gebetet hätte? Natürlich. Vielleicht hat er sogar dafür gebetet. Er hat in Philipper 4, Vers 6 auch geschrieben, sorgt euch um nichts, sondern in allen Sachen tönt eure Bitte im Gebet und im Flehen vor Gott mit Danken kund werden lassen. Aber in seinem Brief bittet er in keiner Stelle darum, dass die Gemeinden für seine Befreiung und für seine Gesundheit beten mögen. Er schreibt nie, jetzt ist mir das Gefängnis langsam auf den Kopf am Kehren, bitte betet, dass ich endlich frei komme. Nein, er wendet sich in seinem Gebet der wichtigen oder der wichtigeren Anliegen zu. Und diese Prioritätensetzung fordert uns heraus, unsere eigene Gebetspraxis zu überprüfen. Was steht bei uns zuoberst oben in der Gebetsliste? Welche Anliegen bringen wir hauptsächlich von Gott? Sind es geistliche Anliegen oder innerweltliche Anliegen? Oder anders gesagt, dreht sich deine Gebet hauptsächlich um die Sachen, die nur fürs Leben auf dieser Welt wichtig sind? Oder dreht sich deine Gebet ums Leben mit Jesus und ums Wachsen im Glauben? Und es könnte jetzt der Einwand kommen, ja, das ist natürlich typisch so eine ultra fromme Aussage. So eine Haltung ist weltfremd und passt eigentlich nur zu einem Apostel und zu ein paar anderen Extremisten. Das hat nichts mehr mit dem Alltag eines normalen Menschen im 21. Jahrhundert zu tun. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Alltagsrelevant beten. Ist denn eine solche Gebetspraxis weltfremd? Hat sie nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann geht es nicht alltagsrelevanter. Dann ist das die alltagsrelevanteste Form, wo man beten kann. Weil der Apostel Paulus macht nichts anderes, als dass er einfach Jesus beim Wort nimmt. Ich lese aus der Bergpredigt, wo Jesus von den Sorgen rund um alltagsrelevante Sachen redet. In Matthäus 6, 25 bis 34, der Text ist wiederum abgedruckt, dort sagt Jesus: Drum sage ich euch, sorgt euch um nichts in eurem Leben. Weder was ihr essen noch was ihr werdet trinken. Sorgt euch auch nicht um euren Leib, um euren Körper, was ihr werdet anlegen, ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleider. Schaut doch mal die Vögel unter dem Himmel an. Die säen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht einmal für morgen in ihren Speicher. Und euer himmlischer Vater gibt ihnen doch genug zu essen. Sind ihr nicht viel, viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, wo seiner Länge auch nur ein Ellen könnte dazu tun, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut mal die Lilien, also die Blumen auf dem Feld an, wie die wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und ich sage euch, auch der Salomo in all seiner Pracht und Herrlichkeit war nicht so angelegt gewesen, wie eine von ihnen. Wenn Gott das Gras auf dem Feld so gut anlegt, wo doch heute da steht und morgen schon wieder in den Ofen gerührt wird, sollte das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum solltet ihr euch nicht sorgen und sagen, ja, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Und was werden wir denn anlegen? Nach dem allem trachtet die Heiden. Weil euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Darum trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach Sinn der Gerechtigkeit und dann wird euch all das zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, weil der morgige Tag wird für das, wofür er braucht, sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus verurteilt Menschen nicht, die sich um die alltäglichen Sachen wie Essen, Kleider und Vorsorge kümmern. Aber er erinnert Menschen daran, von wem alles abhängig ist. Gott ist der, der alles gibt. Gott ist der, der alles erhaltet. Wir wären heute am Morgen nicht aufgestanden, wenn Gott uns nicht das Leben einmal mehr geschenkt hätte. Und darum sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das sind eben die geistlichen Sachen. Die, die der Apostel im Zentrum von seinem Gebet hat, das Wachsen von der Gemeinde, die Verbreitung vom Evangelium, die Nähe zu Jesus. All diese Sachen sollen zuerst kommen. So wird euch das alles zufallen. Und das alles sind Kleider, Essen und alles, was man zum Leben braucht. In anderen Worten sagt Jesus da, wenn ihr euch um meine Sachen kümmert, dann kümmere ich mich um eure. Und in dieser Logik geht es nicht alltagsrelevanter, als dass man alle Kräfte für Gottes Reich einsetzt und seiner Sache absolute Priorität einordnet. Im Gebet und in Tat. Weil dann, wenn wir uns ganz Gott widmen, ganz seiner Sache, dann wird er für alles andere sorgen, und zwar in einer Art und Weise, wie wir selber nie könnten. Gott ist allmächtig, wir nicht. Gott weiss, was morgen kommt, wir nicht. Aber wenn Gott sich darum kümmert, was wir brauchen, heute und morgen und übermorgen, dann können wir sicher sein, er wird das gut tun. Genauso, wie es nötig ist und besser, als wir es selber jemals könnten. Aber stimmt das denn? Verhebt die Lebenseinstellung? Die Frage ist schlussendlich, lügt Gott oder lügt er nicht? Wenn er uns verspricht, dass er sich um unsere alltäglichen Sachen wird kümmern wird, wenn wir uns um seine Sachen kümmern, dann ist das eine absolut verlässliche Zusicherung. Gottes Ehre steht damit auf dem Spiel. Und der Apostel Paulus hat so gelebt. Und seither viele andere Menschen auch. Und sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt hat mit dem Nötigen zum Leben. Die Frage, die wir uns ehrlich stellen müssen, ist, glaube ich das wirklich? Und das führt uns zum letzten Abschnitt mit der Frage, was bedeutet das für mein Gebetsleben? Wo kann ich anfangen, damit mein Gebetsleben sich auf die wichtigeren Sachen konzentriert? Und da denke ich, geht man am besten zwei Schritte. Zuerst einmal, sich daran erinnern, was wirklich zählt. Und da sind wir beim Reformationssonntag. Das, was wirklich zählt, das ist das, was die Reformatoren wieder neu ins Zentrum gerückt haben. Der Paulus schreibt seine Gebete nicht in luftleeren Raum. Einfach mal so, ja, schaut, interessiert euch für Jesus, sucht Jesus und sonst nichts weiter. Sondern er erinnert die Christen in Ephesus daran, was sie wirklich ausmacht. Er haltet ihnen ihre wahre Identität vor Augen. Das ist der Text, den wir gehört haben, Epheser 2, 4 bis 7. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner grossen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, wo wir tot gewesen sind, in der Sünde mit Jesus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten zeigt, wie überschwänglich der Reichtum von seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus ist. Also ich fasse zusammen, mit Jesus lebend bist du bereits jetzt in Jesus Teil von der ewigen Welt und durch Jesus wirst du für immer erleben, wie gut Gott zu dir ist, obwohl du nichts davon verdient hast. Wir haben nichts verdient. Gott ist uns nichts schuldig und trotzdem hat er uns alles gegeben in Jesus, damit wir in Ewigkeit können erleben, wie gut er zu uns ist. Das scheint eine überwältigende Aussage zu sein, weil es eine überwältigende Aussage ist. Das Leben auf dieser Welt und das Leben in der kommenden Welt werden nicht lange um zu verstehen, was das wirklich bedeutet. Und wenn wir mit Jesus leben, dann durchdringt er alle Ebenen von unserem Dasein. Das relativiert alles, was das Leben an Freude und Problemen kann zu bieten haben. Und setzt den Fokus auf das, was wirklich zählt. Ich lebe mit Jesus und ich lebe für Jesus. Das Problem ist, dass wir das nicht glauben. Wir meinen, dass das Leben Besseres bieten kann als das Leben mit Jesus. Aber alles, was das Leben an Freude und Problemen zu bieten hat, das wird in Schatten gestellt mit dem Leben mit Jesus. Und ich zitiere aus einem Buch, an dem ich mich für die Predigtreihe orientiere, wo das auf den Punkt bringt. Er sagt, du hast ein grosses Problem mit deinem Beruf, dann brauchst du Gottes Hilfe. Und das Wichtigste, was du musst kennen, ist das Evangelium. Du willst wissen, wie du deine Ehe kannst retten. Auch das, dazu brauchst du Gottes Hilfe. Und darum ist das Evangelium das Wichtigste, was du musst kennen. Du bist besorgt wegen deinem Kind. Ja, dazu brauchst du Gottes Hilfe. Und vor allem musst du das Evangelium kennen. Du hast ein ernstes gesundheitliches Problem. Ja, dann brauchst du natürlich Gottes Hilfe und musst das Evangelium kennen. Und man kann die Liste weiterführen. Ich halte fest, Jesus, er ist der, der wirklich zählt. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Zum zweiten Schritt, um sich auf die wichtigeren Sachen zu konzentrieren im Gebet. Der zweite Schritt ist, dass man dafür betet, was wirklich zählt. Also nicht nur darüber nachdenken, sondern auch so zu handeln. Orientiere dich an dem Gebet in der Bibel. Allen voran unser Vater. Das fängt nicht an. Unser Vater im Himmel, gib uns unser tägliches Brot. Nein. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt der Rest. Was bedeutet das eigentlich? Werd konkret. Bitte Jesus darum, dass er dir die Augen dafür aufmacht, dass du siehst, für was du berufen bist. Auf was du kannst hoffen und welches das unvorstellbar reiche Erbe ist, das auf dich wartet, weil du zu Jesus gehörst. Bitte Gott, dass er dir Kraft schenkt, dass du durch seinen Geist innerlich stark wirst, dass du fest in der Liebe von Jesus verwurzelt bist und dass du die Liebe immer mehr kannst verstehen. Bitte das nicht nur für dich, sondern auch für andere Gläubige und Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und denk daran, wir dürfen alles vor Gott bringen, was uns wichtig ist. Aber die Sachen, die wirklich wichtig sind, die müssen wir vor Gott bringen. Und darum möge Gott uns helfen, zu verstehen und zu glauben, was er verspricht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Amen.